Aber wir haben wie üblich in jedem Jahr einen Laudator, der sich immer wieder an große Themen wagt, auch schon international unterwegs war. Manche bezeichnen ihn als die Trompete oder Posaune des deutschen Journalismus, immer meinungsstark. Er kann verdammt gut schreiben, reden kann er auch gut. Und das werden Sie jetzt hier erleben, der Laudator für die vier Atomkonzerne, Heribert Brandl von der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Bitte sehr. Wo ist er da?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe gehört, dass es vor allem gestern Abend heftige Debatten gab darüber, ob die verschlossene Auster vielleicht diesmal an das Netzwerk Recherche selbst verliehen werden sollte, anlässlich des 10-jährigen Jubiläums und sonstiger Turbulenzen. Aber nun ist ja wohl die Entscheidung darüber um ein Jahr zurückgestellt worden. Das Netzwerk verleiht also wie vorgesehen den Negativpreis verschlossene Auster an die vier Atomenergiekonzerne. Der Atomausstieg wurde ja nun am vergangenen Donnerstag im Bundestag besiegelt. Ich habe mich gefragt, ob der Preis für die Atomenergiekonzerne nicht ein bisschen sehr spät daherkommt. Womöglich ist jetzt die Preisverleihung so etwas wie Störung der Totenruhe. Und die ist ja strafbar. Aber die Auster wird ja verliehen für ein Lebenswerk. Für das Lebenswerk der Konzerne NBW, E.ON, RWE und Vattenfall. Ich habe in meiner Laudatio den Titel gegeben: Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, du hast keine Chance. Untertitel: Was die vier Atomenergiekonzerne mit dem Klebstoffdirektor Heinrich Haffenloher zu tun haben und warum man auch mit sehr viel Geld gegen Sisyphos nichts ausrichten kann. Das klingt jetzt lustig, ist aber eigentlich ziemlich ernst. Und ich sah den Sisyphos in gewaltigen Schmerzen, wie er mit beiden Armen einen Felsblock, einen ungeheuren, befördern wollte. Ja, und mit Händen und Füßen stemmend, stieß er den Block auf einen Berg. Doch wenn er ihn über die Kappe werfen wollte, so drehte ihn das Übergewicht zurück. Und von neuem rollte dann der Block der Schamlose ins Feld hinab. Er aber stieß ihn immer wieder zurück, sich anspannend und es rann der Schweiß ihm von den Gliedern und der Staub erhob sich über sein Haupt hinaus. So steht es in der Odyssee. So beschreibt es Homer in der Unterweltszene. Auf der Einladung und dem Tagungsprogramm von Netzwerk Recherche sehen wir die Szene anders. Da sehen wir nicht einen Felsblock, sondern, so sehe ich es jedenfalls, ein gewaltig großes Gehirn, das da auf einen Berg gezogen wird. Das Bild ist voller Rätsel. Manche meinen auch, es handle sich um eine Nuss. Aber warum soll man eine schon geknackte Nuss auf den Berg ziehen? Ich bleibe also beim Gehirn. Wem gehört das Gehirn? Der Atomindustrie? Der Bundesregierung? Den Menschen, die daran ziehen und drücken und herumtatschen? Und warum ziehen sie das Gehirn auf einen Berg? Wartet dort hirnlos derjenige, dem es gehört? Was wird er tun, wenn er sein Gehirn wieder hat? Und was machen dann noch nach vollbrachter Tat die Menschen, die es ihm herbeigeschleppt haben? Werden sie womöglich mit Posten in der Entourage des Gehirnbesitzers belohnt? Dafür gibt es Beispiele. Joschka Fischer ist heute Berater beim Energiekonzern RWE und Rezo Schlauch ist Berater beim Energiekonzern NBW. Oder ziehen sie dann das nächste Gehirn auf den Berg, weil es ja noch viele andere Hirnlose gibt. Fragen über Fragen. Wir stehen hier bei der Verleihung der verschlossenen Auster vor einer paradoxalen Form der Mythenrezeption. In seinem Tagungsmotto zitiert das Netzwerk Recherche Albert Camus, Albert Camus Deutung von Sisyphos als einem glücklichen Menschen. Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen, schreibt Camus. Der Philosoph hat uns empfohlen, wir sollten uns Sisyphos daher nicht als resignierten oder gar verzweifelten, sondern als glücklichen Menschen vorstellen. Glücklich, weil Sisyphos der Wiederkehr des Immergleichen einen Sinn gibt, weil er durch seine ewige Steinewälzerei revoltiert. Sisyphos müsste ja eigentlich gar nicht wälzen. Er könnte einfach damit aufhören. Er könnte die Strafe der Götter weglegen. Er könnte sich hinsetzen, ausruhen, davonlaufen. Die Götter hatten das wohl so erwartet. Aber er macht das nicht. Sisyphos ist stärker als die Last, und er ist stärker als die, die sie ihm verordnet haben. Auf jedem Rückweg, auf jedem Weg zurück ins Tal, ist er seinem Schicksal überlegen. Er ist stärker als der Fels. Er zieht seine Kraft aus der Verachtung des Schicksals. Die ewige Wälzerei ist seine Form der Empörung gegen die Götter. Camus hat den Mythenkern also semantisch berichtigt. Er hat der Sinnlosigkeit Sinn gegeben. Ein glücklicher Sisyphos. Das ist eine gute Vorstellung für Bürgerinitiativen ebenso wie für Journalisten. Nun also macht das Netzwerk Recherche aus dem Felsbrocken ein Gehirn. Nicht ein Felsbrocken wird nach oben gerollt, sondern ein Gehirn nach oben gezogen. Das Netzwerk praktiziert das, was Camus selber angeregt hat, Mythentransformation. Die Mythen leben nicht aus sich selbst, sagt er. Die Mythen warten darauf, dass wir sie verkörpern. Wir alle verkörpern Sisyphos. Und wir müssen immer wieder von Neuem, so verstehe ich die Absicht von Netzwerk Recherche, dafür sorgen, dass das Hirn oben ist und oben bleibt. Die Sisyphosse müssen danach trachten, dass Verstand und Erkenntnis nach oben transportiert werden. Das ist ein immer wieder mühseliger Prozess. Die Verleihung der verschlossenen Auster an die Atomindustrie ist, so verstehe ich das, ein Teil dieses Versuchs. Diese Preisverleihung geschieht zu einem Zeitpunkt, in dem schon ziemlich viel Erkenntnis oben angelangt ist. Der Atomausstieg der Bundesregierung, dem manche Atomkraftgegner noch nicht recht trauen wollen, ist Ausdruck dieser Erkenntnis. Diese Erkenntnis lautet, die Zeit der Atomenergie ist abgelaufen, die Atomverstromung hat ihre gesellschaftliche Akzeptanz verloren, der Tsunami hat die Reste der in der Politik noch vorhandenen Atomgläubigkeit weggespült. Der Staat hat seine Infrastrukturverantwortung erkannt. Was mit dem Stromeinspeisungsgesetz vor 20 Jahren begonnen und mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz fortgesetzt wurde, erlebt nun den finalen Schub. Wenn ihr in Deutschland das hinkriegt, das wäre ein Signal für die Welt, sagte soeben der CDU-Mann Klaus Töpfer auf dem Parteitag der Grünen. Das Land steht vor einer Energiewende. Nur unsere Preisträger, die Atomenergiekonzerne E.ON, NBW, RWE und Vattenfall, wehren sich dagegen. Sie wehren sich dagegen in unterschiedlicher Intensität. Sie wehren sich, weil sie den Strom in ihren riesigen Atomkraftwerken so billig erzeugen können. Sie wehren sich, weil ihnen die Laufzeitverlängerung vom Herbst vergangenen Jahres jeden Tag Millionen Gewinne gesichert hatte. Sie wehren sich, weil sie den Wettbewerb unter sich aufgeteilt, also verhindert und die armen Verwandten, die Stadtwerke, lust- und machtvoll an die Wand gedrückt haben. Sie wehren sich erbittert, weil sie merken, dass die Zeit der zentralen Energieversorgung vorbei ist, dass sie sich aber auf die dezentrale Energieerzeugung nicht eingestellt haben. Hinter den erneuerbaren Energien steckt investive Schubkraft. Die Schubkraft der großen Vier nimmt eher ab. Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien, aber auf diese Zukunft haben sich RWE und Co. viel zu wenig eingestellt, RWE wohl am wenigsten. Weil man sich auf die neue Zeit nicht eingestellt hat, beschwört man die alte. Höhepunkt der Beschwörung war der sogenannte Atomkonsens II, der nukleare Lobbyismus-Exzess vom Sommer-Herbst 2010. Damals haben die Atomkonzerne überreizt. Sie setzten die Laufzeitverlängerung für ihre Atomkraftwerke in so großer Heimlichkeit und in einer solchen Unverfrorenheit durch, dass man diesen nuklearen Unternehmen die Züge einer Staatsstreichleins attestieren könnte, wenn nicht die Kanzlerin selbst dabei mitgemacht hätte. In der Nacht von 5. auf 6. September morgens um 5.23 Uhr wurde dieser Laufzeitverlängerungsvertrag unterzeichnet, von dem nicht einmal der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch nur die leiseste Ahnung hatte. Verhandlungspartner der Atomenergiekonzerne war das Bundesfinanzministerium, das von der Sache steuerlich profitieren wollte, unterstützt vom Bundeskanzleramt. Die Regierung Merkel hat sich und das Land im Spätsommer und Frühherbst 2010 noch einmal in das nukleare Gefängnis gesperrt, obwohl dessen Gitter von der rot-grünen Vorgängerregierung schon gesprengt worden waren. Dieser große Sieg der Atomindustrie war aber ein Pyrrhussieg. Der Laufzeitverlängerungshandstreich wurde für RWE und Co. das, was für die CSU in Bayern die Zweidrittelmehrheit der Mandate bei der Landtagswahl von 2003 war. Der Anfang der Krise. Diese Krise galoppiert bei den Atomenergiekonzernen freilich viel, viel schneller als bei der CSU. Die CSU immerhin hat kapiert, dass man sich allen früheren Reedereiens und Trotz von der Atomenergie verabschieden muss, wenn man die Zukunft gewinnen will. Horrende Gewinne verleiten, das ist in der Politik so wie in der Wirtschaft, zur Bequemlichkeit und zur Trägheit, gepaart mit Überheblichkeit und Hoffart. Der Staat hat 50 Jahre lang die Bad Bank für die Energiekonzerne gespielt. Er nahm ihnen die Aufgabe der Entsorgung des Atommülls ab, gewährte ihnen Steuervorteile und begrenzte die Haftung der Konzerne für nukleare Unfälle auf Summen, die in Anbetracht der Gefahren lächerlich waren. Das heißt, die Konzerne strichen die Gewinne ein, der Staat übernahm die Risiken. Das hatte natürlich auch seinen Grund. Der Einstieg in die Atomverstromung Ende der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war ja ursprünglich nicht der Wunsch der Energiekonzerne gewesen, die sich damals mit der Kohle ganz gut eingerichtet hatten. Der Staat wollte damals das Atom aus politischen Gründen. Und er vergoldete es den Energiekonzernen mit allen erdenklichen Wohltaten. So begannen die goldenen Zeiten der Stromkonzerne. Aus diesem Paradies wollten und wollen sie sich nicht mehr vertreiben lassen. Aber der Staat hat einst das nukleare Paradies geöffnet, er kann es auch wieder schließen. Angesichts von Fukushima wurde der Kanzlerin klar, auf welch ungeheure Risiken sich der Staat und ihre Regierung nicht zuletzt mit der Laufzeitverlängerung eingelassen hatten. Es ist verständlich, wenn die großen vier Energiekonzerne heute der Regierung ihre Wankelmütigkeit vorwerfen. Und ich würde, wenn ich RWE-Vorstand wäre, das bei dieser Preisverleihung extensiv darlegen. Aber mit solchen Vorwürfen, die berechtigt sind, kann man keinen Konzern in die Zukunft führen. Auf der RWE-Hauptversammlung am 20. April haben die Vertreter großer Kapitalsammelstellen und Pensionsfonds darauf aufmerksam gemacht, dass RWE auf Dauer nur dann wirtschaftlich erfolgreich sein könne, wenn das Unternehmen als Teil der Gesellschaft akzeptiert werde. Die RWE-Eigentümer, so hieß es da, sollten nicht nur die Kosten bedenken, die der Zick-Zack-Atomkurs der Bundesregierung erzeugt. Sie müssen auch die Schäden berücksichtigen, die entstehen, wenn sich RWE ins gesellschaftliche Abseits stellt. Nun wird dieser Negativpreis, die verschlossene Auster, ja nicht verliehen dafür, dass sich jemand ins gesellschaftliche Abseits stellt. Er wird auch nicht verliehen dafür, dass ein Politiker oder ein Konzern seine Zukunft verspielt. Er wird nicht verliehen dafür, dass jemand wider jede Vernunft an einer veralteten Technik festhält. Mit der verschlossenen Auster wird man auch nicht deswegen ausgezeichnet, weil der Preisträger eine andere Meinung vertritt als der Preisgeber. Die verschlossene Auster ist ein Kommunikationspreis. Er wird Kommunikationsverhinderern und Kommunikationsblockierern verliehen. Er wurde bisher verliehen für schlechte Kommunikation, für die Missachtung der Pressefreiheit, für die Verhöhnung des Informationsanspruchs der Öffentlichkeit an, es wurde vorher schon angetippt, Wladimir Putin, an das Olympische Komitee, an den Bundesverband Deutscher Banken, im vergangenen Jahr an die katholische Kirche, weil die so getan hatte, als seien die Missbrauchsskandale ein Tort, der ihr von einer übelmeinenden Journalie angetan worden sei. Der Preis wurde also bisher immer verliehen für schlechte Kommunikation. Er wurde verliehen dafür, dass der Öffentlichkeit nichts oder nur wenig gesagt wurde. Das kann man von der Atomindustrie wirklich nicht sagen. Die Atomindustrie kommuniziert wie der Teufel. Die Atomindustrie schreibt mehr Pressemitteilungen, als ein Birkenbaum Blätter hat. Ihre Manager und Lobbyisten drängen in jede Talkshow. Und wenn die Atomindustrie der Meinung ist, dass das nicht reicht, dann veröffentlicht sie ganzseitige Anzeigen mit potenten Unterschriften, in denen sie die Kanzlerin zum Diktat bittet und der Politik erklärt, was sie zu tun hat. Man kann sich über den Stil wundern, aber auch über den Inhalt und die politische Präpotenz, die darin zum Ausdruck kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 21. August 2010 haben die großen Energiekonzerne, die wir hier auszeichnen, ganzseitig in allen deutschen Zeitungen eine Anzeige veröffentlicht, die sich energiepolitischer Appell nannte. Der Appell begann mit einem heuchlerischen Bekenntnis zu den erneuerbaren Energien und endete dann mit dem Passus: Realistisch bleiben, Deutschland braucht weiter Kernenergie. Diese Anzeige mit vielen Unterschriften war die publizistische Fanfare zur Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke, die dann etliche Wochen später kam. Deutschland braucht weiter Kernenergie. Das war eine Botschaft, gegen die man schon damals mit viel Recht etwas haben konnte. Aber sie ist allein noch kein Grund dafür, die verschlossene Auster zu verleihen. Wollte das Netzwerk Recherche falsche und missliebige Meinungen mit einem Preis anprangern, es könnte jeden Tag einen Preis verleihen und ich würde dann keine Laudatio halten. Die Atomindustrie kommuniziert das Falsche, aber sie kommuniziert es, ich habe ja schon gesagt, wie der Teufel. Sie grillt sogar Würstchen und schenkt Champagner aus, auf das die Journalisten und die Beamten und die Politiker kommen und zu ihr aufs Dach steigen. NBW zum Beispiel hat erst kürzlich zum Sommergrillen aufs Dach ihrer Repräsentanz in Berlin geladen, zu vertraulichen Gesprächen in weißen Couch-Ecken. RWE hat zum Sommerfest ins Haus der Kultur in der Welt geladen. Vattenfall, glaube ich, auf Schloss Sizilienhof zum festlichen Abendessen. Mahlzeit, Prost und guten Appetit. Man lässt sich die Informationen also durchaus etwas kosten und serviert sie angenehm und mit Beilagen. Noch einmal, das alles wäre die verschlossene Auster nicht wert. Wofür werden die Atomkonzerne also ausgezeichnet? Sie werden ausgezeichnet für gefährlich einseitige, marktmächtige Informationen. Sie werden ausgezeichnet für die Verharmlosung von Gefahren, für exzessiven Lobbyismus. Eine nicht ganz ungewichtige Rolle spielt das Deutsche Atomforum, das 1959 gegründet wurde. Zum 50-jährigen Jubiläum des Atomforums hat der damalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel das Atomforum als Propagandazentrale der Atomkonzerne bezeichnet. Sie stehe, ich zitiere, wie kaum eine andere Institution für das bewusste Verschweigen, Verdrängen und Verharmlosen der Gefahren, die mit der kommerziellen Nutzung der Atomenergie verbunden sind. Manchmal hat auch Gabriel recht. Seit Fukushima agiert das Atomforum freilich in einem völlig veränderten Politikumfeld. Auf dem Forum sind die Energiewirtschaftler fast mit sich alleine. Wofür werden die vier Atomkonzerne ausgezeichnet? Sie werden ausgezeichnet dafür, dass sie an den politischen Schaltstellen ihre Leute postiert haben, Leute wie den CDU-Bundestagsabgeordneten Joachim Pfeiffer. Als Pfeiffer 2002 erstmals in den Bundestag einzog, wurde er gleich Koordinator für Energiefragen und stellvertretender wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Früher hatte er bei der Energieversorgung Schwaben AG unter anderem im Bereich Controlling gearbeitet. Seit 2009 ist er wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und einer der wichtigsten und verlässlichsten Verbündeten der Energiekonzerne. Er war es, der bei der Bundestagsdebatte am 24. März 2011 erklärte: Wir sind gut beraten, darauf zu achten, Herr Trittin, dass die Kernschmelze, die in Japan droht, nicht die Hirnschmelze in Deutschland folgt. Zitat Ende. Die Atomkonzerne werden mit der verschlossenen Auster ausgezeichnet für das Verschweigen und Herunterspielen von Unfällen, die sie Störfälle nennen, welche sie oft erst auf Druck offenbart und dann kleingeredet und kleingeschrieben haben. Sie werden ausgezeichnet für ihre schleichend beschönigende Beeinflussung der politischen Sprache. Sie werden ausgezeichnet für das verbraucherfeindliche Raffinement, mit dem sie die Strompreise auf hohem Niveau halten. Für die Art und Weise, mit der sie an der Strombörse EEX ihre Machinationen betrieben und mit der sie die Regulierung für diesen Handelsplatz hintertrieben haben. Sie werden ausgezeichnet dafür, dass sie die Verbraucher die Zeche haben bezahlen lassen. Oligopole wie die großen 4 Kernkraftwerksbetreiber, Oligopole können die Preise bestimmen und durchsetzen. Die Milliardengewinne der Konzerne kommen aus dem Portemonnaie der Bürgerinnen und Bürger. So steht es in der Antwort von 42 Stadtwerken und 4 Landesministern auf den energiepolitischen Appell der 40 Manager, der zur Laufzeitverlängerung führte. Die 4 Kernkraftwerksbetreiber werden auch ausgezeichnet für die Kutzpe, mit der sie in Anzeigen und kostenlosen Büchlein der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen versuchten. Anzeigen und Büchlein, in denen die AKWs als Idylle mit Schafen, Schrebergärten und Rübenbauern abgebildet wurden und in denen die Kernkraft als Klimaschutz propagiert wurde. Tatsache ist, dass länger laufende Atomkraftwerke weitere Investitionen in moderne Energieerzeugungsanlagen verhindern. Wenn der Einsatz und die Entwicklung moderner Effizienztechnologien wie der Kraft-Wärme-Kopplung zum Erliegen kommt, schadet das dem Klimaschutz. Beim Nachdenken über die Informationspolitik und das Kommunikationsverhalten der Atomkonzerne ist mir, weiß Gott warum, auf einmal die berühmte Szene aus dem Film Kir Royal eingefallen, in der Mario Adorf den Klebstoff-Generaldirektor Heinrich Haffenloher und Franz Xaver Krötz den Reporter Baby Schimmerlos spielen. Als der Reporter nicht nach der Melodie tanzen will, die der Unternehmer pfeift, beginnt ihm Haffenloher auf eine ganz eigene Weise zu drohen. Ich habe mir die Szene auf YouTube noch ein paar Mal angeschaut. Ich kauf dich einfach. Ich schieb es dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Und irgendwann kommt dann der Moment, an dem du so mürbe bist und fertig. Gegen meine Kohle hast du keine Chance. So war das im Film. Und manchmal ist die Wirklichkeit nicht so weit weg davon. Aber es hat nicht geklappt. Nicht im Film und nicht in der Atompolitik. Das liegt nicht nur daran, dass der Tsunami das Geld weggespült hat. Es hat nicht geklappt, weil es eine kritische Öffentlichkeit gibt, die nach dem Laufzeitverlängerungsexzess noch wacher geworden ist, als sie es vorher war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht ist es nach 30 Jahren auch einmal Zeit, Danke zu sagen. Da haben die Menschen, zum Beispiel im Wendland, zum Beispiel in Wühl, genau das getan, was Politiker sonst so gern von ihnen fordern. Sie haben sich hineingearbeitet in eine hochkomplizierte Materie. Sie haben sich organisiert. Sie haben zusammengehalten, ihre Freizeit geopfert. Sie haben sich einer wichtigen Sache kompetent verschrieben. Kinder sind aufgewachsen mit dem Protest. Der Widerstand ist gewachsen. Er ist zur Volksbewegung geworden, getragen von Hausfrauen, Lehrern, Pfarrern und Bauern. Doch dieses Engagement ist nie richtig gewürdigt worden. Im Gegenteil, die Regierungspolitik hat den bürgerlichen Protest gegen die Kernkraft oft genug in einen Topf mit kriminellen Anschlägen geworfen. Die Proteste gegen den Castor zum Beispiel haben es der Politik und der Energiewirtschaft nicht erlaubt, das ungelöste Problem der Entsorgung des Atommülls zu verdrängen oder vom Tisch zu wischen. Der Ausstieg aus der Kernenergie kann in Deutschland nur deswegen gelingen, weil ihn couragierte Bürgerinnen und Bürger 30 Jahre lang vorbereitet haben. Da darf die Politik auch einmal Danke sagen. Und in meine Laudatio gehört eine solche Bemerkung deswegen, weil die vielen Sisyphosse, die das Bewusstsein für die Gefahren der Kernenergie wachgehalten haben, die Gegenmacht waren gegen die Kommunikations- und Geld- und Lobbyistenmacht der Atomenergiekonzerne. Ich komme am Schluss zum Mythos von Sisyphos zurück. Sie sehen die Interpretation, die das Netzwerk Recherche macht auf diesem Plakat. Ich erzähle Ihnen meine Lieblingsausdeutung des Mythos von Sisyphos. Es stammt vom Maler Wolfgang Mattheuer, der neben Werner Tübke und Bernhard Heisig zu den Hauptvertretern der Leipziger Schule gehört. Auf diesem Bild von Mattheuer rollt Sisyphos nicht den Stein den Berg hoch. Er zieht auch nicht ein Gehirn in die Höhe. Man sieht ihn, wie er mit Hammer und Meißel den Stein behaut und ihm seine Form aufzwingt. Das passt wunderbar zu unserem Preis. Das passt auch wunderbar zur aktuellen Politik. Der Stein des Sisyphos ist die alte Energiepolitik. Sie muss komplett behauen, umgeformt werden. Denn die neue Form des Steins steht für die große Energiewende, für die Umformung der Energieproduktion und damit der Lebensbedingungen. Ich wünsche mir von den bisherigen Atomkonzernen, dass sie an dieser Umformung, dass sie an dieser großen Energiewende kräftig mitwirken, dass sie zusammen mit den politischen Parteien, zusammen mit der Zivilgesellschaft, zusammen mit den alten und neuen Kernkraftgegnern, zusammen mit den Stadtwerken in ganz Deutschland und zusammen mit den vielen kleineren Energieproduzenten den Stein des Sisyphos behauen und dass etwas Gutes dabei herauskommt. Dann wären die Sisyphosse wirklich glückliche Menschen. Ich danke Ihnen.
Herr Professor Beindl, es war wieder ein Genuss und ich bewundere es wirklich. Sie haben viel zu tun, wie Sie nebenher sich den ganzen Stoff erarbeiten, ihn auch noch vortragen. Wir sind dafür sehr dankbar und wenn ihr gerade nicht Netzwerk Recherche nächstes Jahr sich selber verleiht, dann würden wir Sie gerne wieder als Laudator anfragen. Vielen Dank für diese Anstrengung. Vielen Dank.